Reptilienauffangstation München, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge von Wissen schützt Tiere. Ja, der Sommer ist da und viele Menschen genießen die warmen Temperaturen. Doch was für uns angenehm ist, kann für Reptilien schnell zur Belastung werden. Schließlich gelten sie als wechselwarme Tiere und brauchen Wärme, um ihren Stoffwechsel zu regulieren. Aber bedeutet das automatisch, je heißer, desto besser? Ganz im Gegenteil, auch Reptilien können unter Überhitzung leiden. Im Terrarium können Temperaturen gefährlich ansteigen. Schildkröten finden im Freigehege manchmal keinen ausreichenden Schatten und die richtige Wasserversorgung spielt an heißen Tagen auch eine wichtige Rolle. Wie erkennt man als Halter Hitzestress? Welche Arten sind besonders empfindlich? Und welche Fehler passieren im Sommer immer wieder? Darüber spreche ich heute mit Dr. Markus Bauer von der Reptilienauffangstation München. Hallo Markus.
Hi Manu.
Reptilien, die gelten ja als wärmeliebend, sind ja wechselwarm auch, habe ich ja schon gesagt. Und kann es denen eigentlich trotzdem zu heiß werden?
Ja, definitiv. Also man muss sich das vorstellen, wie wenn du einen Behälter mit Wasser hast. Der nimmt immer die Temperatur seiner Umgebung an. Und beim Reptil ist es genauso. Im Grunde gehen die aktiv in die Sonne, um sich aufzuwärmen, damit sie sogenannte Betriebstemperatur erreichen. Aber sie haben auch eine POTS, also eine Perioptimum Temperature Zone. Das heißt, ein Temperaturbereich, in dem es genau richtig warm ist. Und da sie eine höhere Körpertemperatur brauchen als dieser Umgebungstemperaturbereich, was für ein Wort, sonnen sie sich. Aber sie müssen sich aus der Wärme auch wieder zurückziehen können, weil sie eben weiter Wärme aufnehmen, wenn es zu warm wird. Und über 42, 43 Grad bringt das auch ein Reptil um, weil sie dann eben, wie wir bei hohem Fieber, genau dieselben Probleme kriegen.
Mhm. Das heißt, wenn bei uns die Temperaturen steigen oder woanders, dann drehe ich im Terrarium runter, oder?
Ja, also wir haben hier alle großen Lampen ausgemacht, wir haben die Heizstrahler ausgemacht. Es hatte ja in den Tierräumen fast 40 Grad. Und um zumindest eine Nachtabsenkung herzukriegen, haben wir eben alles ausgemacht, was entbehrlich war. Und haben versucht, die Hitze irgendwie rauszupusten, was aber halt schwierig ist, wenn die Hitze von draußen reinkommt. Ne? Also da musst du andere Wege gehen, du musst mehr sprühen, du musst versuchen, dass du die Räume irgendwie runterkühlen kannst, dass du die Tageswärme aussperrst und nachts die Fenster aufmachst. Im Grunde macht man für die Tiere genau dasselbe wie bei uns auch. Wenn es draußen richtig warm wird, machst du die Heizung aus. Wenn es draußen richtig warm wird, nimmst du dein Federbett weg und schläfst vielleicht nur mit einer dünnen Decke oder einem Leintuch. Und solche Geschichten machst du bei den Tieren auch. Mhm. Und da sie eben so temperaturabhängig sind und das nicht selber steuern können, außer durch Verhaltensweisen, musst du gucken, dass du irgendwo den Hitzestress und auch den Hitzetod vermeidest.
Du sagst, die steuern das durch Verhaltensweisen, dass sie dann in den Schatten gehen, meinst du, oder?
Also im Grunde gibt es das sogenannte Thermoregulationsverhalten bei den Tieren. Das heißt, sie suchen bewusst und aktiv warme Stellen auf, um Wärme aufzunehmen. Und sie müssen die Möglichkeit haben, sich in kühle, feuchte Regionen von Schatten bis zur Höhle zurückzuziehen. Du musst dir das so vorstellen, selbst ein Wüstentier ist in den heißen Stunden nicht aktiv. Und wenn es nicht aktiv ist, zieht sich's in ein Versteck zurück, das möglichst optimale Temperaturen hat. Das heißt, eine Schildkröte, die in Nordafrika am Rand der Wüste lebt, hat immer eine Höhle unter einer Pflanze, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur niedrig. Und wenn ich das den Tieren nicht zur Verfügung stellen kann, auch durch ein Temperaturgefälle im Gehege oder im Terrarium, dann können sie diese Verhaltensweisen natürlich nicht ausleben. Das ist für Arten, die wechseln zwischen Wasser und Land, wie für Krokodile oder Wasserschildkröten, Wasseragamen oder Tiere, die dann eben in der Natur baden gehen, wenn es zu warm wird, also Riesenschlangen, zum Beispiel Leguane, ist es natürlich einfacher, weil sie im Wasser eine gewisse Abkühlung kriegen. Aber wenn das nicht möglich ist, muss ich andere Wege gehen.
Mhm. Was sind denn diese, ich glaube, ich kriege den Ausdruck nicht hin, den du gesagt hast, also diese optimalen Temperaturen?
Das ist im Grunde zwischen 25 und 28 Grad, also es ist gar keine so breite Spanne. Bei 30 Grad kann man eine Erhöhung der Stresshormone feststellen und man merkt auch, dass die Tiere vermehrt versuchen, der Hitze zu entgehen. Also du hast dann ganz oft Tiere, die ihre Farbe verändern. Das ist draußen ein gutes Mittel, um nicht zu warm zu werden. Krokodile zum Beispiel werden, wenn es heiß ist, immer heller. Die können also quasi ihre pigmentierten Zellanteile zusammenziehen, wie ein Chamäleon, und dann wird die Haut heller. Oder ein Leguan wird auch heller, wenn es zu warm wird. Einfach um weniger Wärmestrahlung aufzunehmen.
Da habe ich aber gleich eine Frage dazu.
Sprich zu mir.
In südlichen Ländern kannst du ja beobachten, dass die Leute eher dunkel verhüllt sind, schwarz verhüllt sind.
Ja, weil ein dunkler Untergrund, schwarz, nimmt Wärme sehr, sehr schnell auf, gibt sie aber auch schneller wieder ab.
Da könnte das Krokodil sich doch auch schwarz färben.
Könnte es, wenn es nicht in der prallen Sonne liegen würde. Na, also so ein Flussabschnitt ist ja jetzt nicht mit Sonnenschirmchen ausgestattet, sondern so ein Krokodil hat seine Sandbank und da knallt die Sonne drauf. Und um eben langsamer die Körpertemperatur zu erhöhen bis zum Optimum, werden sie immer heller.
Hast du da so ein paar Tipps für Halter zu einzelnen Tierarten, woran die, du hast schon ein paar angedeutet, so einen Hitzestress bei ihrem Tier erkennen können?
Da muss man halt das Verhalten seines Tieres wirklich erkennen. Wenn ich Tiere habe, die anfangen, hektisch im Terrarium rumzusuchen, also in die Ecken drängen, an der Frontscheibe hin und her gehen, krampfhaft versuchen, eine Höhle zu graben, das ist schon ein Alarmsignal. Wenn ich dann ein Thermometer ins Terrarium halte, ist die Lufttemperatur in der Regel 30 Grad plus. Und das macht eben diesen Hitzestress, der im Tier die Reaktion auslöst, geh da weg. Problem ist, das Terrarium ist zu. Mhm. Na, und da muss ich drauf achten. Was viele Halter sehen, ist der Zustand, wenn es zu spät ist. Wenn die Tiere also, ich sage jetzt mal ganz profan, einen Hitzschlag haben. Also wenn eine Schildkröte rumliegt und ihr der Hals anschwillt, also die kriegen da wirklich Ödeme, die Augen hervortreten, wenn Flüssigkeit beim Atmen ausgeschieden wird, dann ist eigentlich Flandern in Not, dann brauche ich schon einen Tierarzt. Das sehen die Leute häufig, aber die Vorzeichen, dass die Tiere eben hektisch werden, dass sie versuchen, sich diesem für sie unangenehmen und lebensbedrohlichen Umfeld zu entziehen, das wird häufig übersehen.
Viele Terrarien haben ja eine Abdeckung. Also ich habe da sofort das Bild von dem Auto mit dem Hund eigentlich vor Augen. So ähnlich kann man sich das vorstellen bei den Reptilien, oder?
Im Grunde ist es genau dasselbe, nur dass der Hund eben schon eine hohe Körpertemperatur hat und zwar besser als ein Reptil, aber auch ganz wenig Temperatur abbauen kann durch Verdunstung.
Ja, die spitzen ja nicht.
Genau.
Und Reptilien auch nicht.
Krokodile,
ne?
Können das, die machen das übers Maul, indem sie das Maul aufreißen und die Verdunstung auf der Zunge, auf der Schleimhaut nutzen. Manche können sogar wie so Schweißperlchen auf der Zunge ausbilden. Das hat mit Schweiß nichts zu tun, aber das verdunstet und kühlt sie.
Aber nur Krokodile oder auch?
Nur Krokodile können
okay.
Das. Ansonsten, wenn ein Tier mit offenem Maul da sitzt, dann ist es fast schon zu spät.
Ich hatte heute in der Gartengruppe, da hat eine beobachtet, dass ein Vogel bei ihr, der sitzt immer, nein, eine Amsel, mit geöffnetem Schnabel da. Und bei mir die Krähe auch, ja. Immer mit geöffnetem Schnabel.
Das tun Vögel, die hecheln, ähnlich wie der Hund, und versuchen eben über eine schnelle Atmung bei offenem Maul und erhöhtem Speichelfluss den Körper runterzukühlen. Und Reptilien haben halt keine Schweißdrüsen, sie haben wenig Möglichkeit zu hecheln, sie haben eigentlich nur die Möglichkeit, aus der Hitze wegzugehen und Orte aufzusuchen, die kühl sind. Und wenn ich die halt nicht bieten kann, dann haben wir echt ein Problem. Und zwar genau wie beim Säugetier oder beim Vogel, dass das Herz-Kreislauf-System das irgendwann nicht mehr mitmacht.
Wie oft sollte ich jetzt als Halter zum Beispiel da die Temperaturen messen?
Naja gut, wenn ich ein gut eingelaufenes Terrarium habe, das gut funktioniert, auch technisch gut funktioniert, dann muss ich nicht jeden Tag messen. Aber es tut niemandem weh, gerade wenn eben im Hochsommer, wie die letzten Jahre, wir wirklich so heiße Phasen haben, dass man da mal guckt und rechtzeitig einschreitet. Wir haben letzte Woche, da war es ja auch ziemlich warm, beschlagnahmte Tiere gekriegt in den Terrarien, war es über 40 Grad warm.
Oh.
Und es sind uns Tiere unter der Hand weggestorben.
Oh je. Viele Terrarien haben ja Wärmelampen, das heißt, die muss ich gar nicht einschalten.
Nein, die Wärmelampe kann man oder sollte man abschalten, wenn die Lufttemperaturen so hoch sind. Man muss ja sich im Klaren sein, so eine Wärmelampe ist sehr nah am Boden häufig, dass die Tiere wirklich ausreichend Wärmestrahlung abkriegen bei normaler Umgebungstemperatur. Aber wenn die Lampe im Terrarium drin ist, gibt die natürlich auch Abwärme ab, und zwar deutlich mehr als Strahlungswärme. Und dann koche ich meine Tiere in dem Becken.
Und wie kann ich jetzt das Terrarium runterkühlen, ohne dass ich die Tiere gefährde? Oder dass ich da überhaupt die optimale Temperatur da reinkriege?
Das ist schwierig, wenn es wirklich sehr heiß ist. Also es muss uns klar sein, die beste Lüftung nutzt nichts, wenn die Zuluft schon richtig warm ist. Also Beispiel, es hatte ja vor 14 Tagen 38 Grad hier tagsüber. Und wenn du auf einer Straßenkreuzung standst, waren es über 40. Und wenn du dann abends um 10 dein Fenster aufgemacht hast, hast du die 30 Grad heiße Abendluft als kühl empfunden. Für ein Reptil ist die immer noch zu warm. Das heißt, wenn keine Kühlung von außen kommt, muss ich gucken, dass ich Verdunstungskühle zum Beispiel schaffe. Und wenn es ganz krass ist, alles ausschalten im Terrarium, dann ist halt mal ein Tag bewölkt. Weil nichts anderes ist es, wenn die Lampe aus ist. Ich habe immer noch ein bisschen indirekte Beleuchtung. Und das Tier wird Thermoregulation dahingehend betreiben, dass es sein Versteck aufsucht. Und da kann ich Kühle schaffen, indem ich Feuchtigkeit einbringe. Bei Schlangen würde man eine Wetbox machen. Also es sind ja oft so Kunststoffdosen, die ein bisschen Belüftung haben, ein Zugangsloch und feuchtes Moos drin. Noch besser wäre es, wenn ich quasi einen Keller installieren kann in meinem Terrarium, also einen Bodengrund, der sehr tief ist. In der Tiefe ist es immer kühler als an der Bodenoberfläche. Oder wenn ich, konnte man im Haus der Natur in Salzburg ganz toll sehen, quasi meinen Tieren die Möglichkeit gebe, nach unten in einen Bunker, in Anführungszeichen, das Terrarium zu verlassen. Und wenn ich da die entsprechenden Materialien wähle, Beton zum Beispiel, Stein, der heizt sich natürlich viel langsamer auf als die Luft im Terrarium, wo noch die Lampe brennt oder die Sonne drauf scheint.
Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Welche Bedeutung hat die Luftfeuchtigkeit? Und ja, man besprüht die ja oder es hat eine automatische Sprühanlage?
Letzten Endes, wenn die Luft sehr warm ist und ich da nur Feuchtigkeit reinknüppel, ohne dass die abdunsten kann, bringt es mir gar nichts. Also wenn ich
dann
nur
noch tropischer, genau, das kennt man ja, so eine trockene Hitze ist ja besser auszuhalten als so eine feuchte Hitze.
Genau,
ne?
Dieses, ich muss ein feuchtkühles Versteck bieten. Also quasi einen Schattenplatz, der kühler ist als die Luft im Terrarium. Wenn ich bei 40 Grad nur Feuchtigkeit reinpumpe, bringe ich mein Tier genauso damit um, wie wenn ich nichts mache. Ich muss also gucken, dass das Tier aus dieser Hitze weg kann. Und ganz ehrlich, wenn es draußen, es gab ja Bereiche in Deutschland, wo es über 40 Grad ging, da muss ich die Tiere in den Keller stellen. Mhm. Oder ich muss die Tiere in einen Raum stellen, der komplett Rollläden zu und der kühl bleibt. Das kann man ja steuern, indem ich nachts lüfte und tagsüber alles verrammel und verhänge.
So machen wir es ja auch.
Genau, dann bleibt der Raum kühl. Ich kann auch Verdunstungskühle kreieren, indem ich, wenn ich morgens noch kurz das Fenster offen habe, ein nasses Handtuch davor hänge, dann kühlt das ein Stück ab, weil das Wasser verdunstet und dabei Verdunstungskühle entsteht, weil Wärme verbraucht wird. Aber mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Mhm. Wenn wir jetzt aber über Tiere reden, die aus Bergregionen kommen, nehmen wir, wenn viele von euch nicht kennen, ist eine wunderschöne Art, die Mangshan-Viper, die lebt im chinesischen Hochland, in diesen Nebelwäldern. Wenn die 40 Grad hat, fällt die tot vom Baum. Oder ein Chamäleon, das aus dem Hochland kommt. Viele Halter haben diesen Sommer ihre Tiere wieder reingeholt, weil sie draußen am Hitzestress gestorben
sind. Also Schildkröten zum Beispiel, ne?
Ja. Bei Schildkröten kann man durchaus viel Positives erreichen, wenn man ihnen Höhlen anbietet. Das kann man jetzt, die Amis haben da viele lustige Dinge entwickelt, da gibt es dann so, wir kennen das hier für Kaninchen oder für Katzen oder für Frettchen, das sind so Kunststoffröhren, die sind so, sieht aus, wie wenn man aus Wellpappe oder aus Wellblech ein Rohr gemacht hätte.
Ich kenne das aber bloß zum Spielen.
Genau. Okay. Aber das kann man in größerer Dimension natürlich eingraben. Oder ich kann, das machen viele erfahrene Schildkrötenhalter, dass sie Versteckplätze schaffen, die in den Boden eingegraben sind und die mit Ziegelsteinen ausgekleidet sind. Weil wenn ich da Wasser drauf kippe, habe ich Verdunstungskühle. Und wenn ich oben drauf eine Erdschicht habe mit Bewuchs, habe ich in dieser Höhle deutlich niedrigere Temperaturen im Freigehege als an der Bodenoberfläche. Mhm. Wenn ich das anbieten kann, dass die Tiere also wirklich in die Tiefe weg können, wunderbar. Und ich kann natürlich sehr viel mit Bepflanzung machen. Jeder von uns kennt es, wenn du hier an so einem heißen Tag in den englischen Garten gehst, der ist ja am Rand waldartig bepflanzt, du hast sofort 10 Grad weniger. Und das kommt über die Verdunstung der Pflanzen, die ja mit den Wurzeln Wasser aufnehmen, das ein Sog durch die Verdunstung erfährt, dass es nach oben kommt. Das heißt, ein Baum jagt jeden Tag Dutzende Liter Wasser durch und verdunstet die, macht quasi Regen, indem er die Feuchtigkeit in die Atmosphäre bringt und kühlt damit. Und das ist ja auch im Städtebau mittlerweile ein großes Thema, dass man sagt, man will
begrünt Dächer oder sowas.
Dächer ja. begrünen, man will mehr Bäume haben. Das ist keine Spinnerei von irgendwelchen grünen Oberbürgermeistern oder was auch immer, sondern das ist im Grunde schiere Ökologie. Wir haben ja hier Beton und Stein, der sich massiv erhitzt, der Wärme speichert, alles versiegelt, es kann nichts verdunsten. Deswegen sind Grünflächen und schattenspendende große Pflanzen elementar wichtig.
Mhm. Jetzt ist mir noch eingefallen, als du gesagt hast, diese Röhren. Ich war mal bei einem Erdmännchenhalter in Trier, der hatte eine ganz tolle Anlage gebaut und der hatte auch diese Röhren.
Ja. Ja. Und in der Terraristik oder eben in Freigehegen, in Volieren, kannst du eben den Erdboden nutzen. Also jeder, der bei so einem heißen Wetter mal ein Loch gegraben hat, merkt, ups, da ist viel kühler als die Luft um mich rum, weil der Boden isoliert und die Wärme nur ganz langsam aufnimmt. Mhm.
Wären dann auch mehr Pflanzen im Terrarium besser? Oder macht es keinen?
Es macht bei normalen Temperaturen ein tolles Mikroklima. Wenn aber die Lufttemperatur im Raum schon 35 Grad ist und im Terrarium auch, ist es wie mit dem Sprühen, dann erreiche ich im Grunde nichts. würde nur was erreichen, wenn ich einen sehr, sehr tiefen Bodengrund habe.
Mhm. Würdest du auch abraten, dass man das Terrarium am Fenster stehen hat?
Ja, definitiv. Weil wir da eben diesen Treibhauseffekt haben, wie in jedem Frühbeetkasten, in jedem Gewächshaus. Es kommt zwar viel Licht rein, es kommt kein UV-Licht durch, weil ja Glas UV-Licht rausfiltert, aber die Wärmestrahlung kommt durch. Und die Wärme, die da entsteht, ist im Terrarium gefangen. Das heißt, selbst im zeitigen Frühling, wenn die Sonne so schräg reinkommt und da mal ein paar Stunden drauf knallt, hast du 40 Grad im Terrarium. Das ist sogar noch problematisch, wenn das Terrarium gegenüber dem Fenster steht und da eben dumm die Sonne reinscheint. Dann kann ich bei normalen Raumtemperaturen über meine Lüftung was machen. Ne, große Lüftungsflächen, wie man sie beim Chamäleon und vielen anderen Echsenarten ja eh will, dass ein hoher Luftdurchsatz da ist. Aber das nutzt eben nur was, wenn die Luft im Raum Kühle bringt. Mhm. Weil wenn heiße Luft einströmt, habe ich nichts gewonnen.
Hin und wieder passiert es ja, letzte Woche in München war im Münchner Norden Stromausfall. Wenn man jetzt so einen Lüfter hat im Terrarium, was macht man da in dem Fall?
Man kann nichts machen, außer dein Tier rausnehmen. Also klingt jetzt bescheuert, aber ein Tier dann in eine Transportbox zu setzen und in einen kühlen Raum oder gar einen Keller zu verfrachten. Treppenhäuser sind in der Regel deutlich kühler als Wohnungen, warum auch immer.
Ob die Nachbarn sich da so freuen?
Ja, es wohnt ja nicht jeder im 12. Stock von einer Mietskaserne. Auch ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus ist natürlich deutlich kühler. Oder wenn man
Keller hast gesagt
einen auch, Keller ne? hat, der jetzt nicht komplett durchzogen ist mit Heizungsrohren und so, kann man durchaus Kühle erreichen. Also das merkt ja jeder Mensch selber, dass es Bereiche im Haus gibt, die deutlich kühler sind. Und wenn alle Stricke reißen, müssen die Tiere in eine Styroporbox. Mhm. Und dann muss ich mir eben überlegen, ob ich dann die Temperatur durch mit in kühlem Wasser getränkten Tüchern runterkriege. Na, wir machen das ja auch, dass man sich einen nassen Lappen in den Nacken legt, wenn es so heiß ist. Das kann ich nicht am Tier machen, aber ich kann es in dem kleineren Behälter machen, in dem es drin ist. Und die andere Option, die man hat bei Hochlandarten, ist, dass man da wirklich eine Klimaanlage hat. Wenn ich heute Axolotl pflege, die sterben mir, wenn es so heiß ist, obwohl es Tiere aus Mexiko sind, die brauchen 20 Grad und nicht viel mehr. Gibt ganz viele Halter, die dann ihre Umwälzpumpe über ein Kühlaggregat laufen lassen.
Okay. Was haben die Tiere denn? Du hast ja gesagt, so optimale Außentemperaturen sind dann so 24, 28 Grad.
Für Reptilien.
Mhm. Was haben die für eine Körpertemperatur dann?
Die haben optimal 20 Grad Körpertemperatur. Mhm. Okay. Aber es sind halt auch Amphibien, ne? Aber die leben ja auch in Terrarien. Deswegen darf man die nicht unterschlagen.
Mhm. Worauf sollte man in der Freilandhaltung achten? Du hast schon gesagt, Verstecke, Höhlen, vielleicht nicht so viele heiße Steinplatten, oder? Aber setzt sich freiwillig wahrscheinlich eh nicht drauf.
Was mir die Zehennägel hochrollt, sind diese grad modernen Halbwüsten, die man da mit ganz viel Gestein in Schildkrötengehegen hinlaboriert.
Sieht toll aus.
Ja, sieht toll aus, aber im Grunde ist für die Tiere wichtig, dass sie Bewuchs haben und verschiedenste Strukturen, dass sie ganztägig schattige Stellen haben, dass sie auch feuchte Stellen haben, weil da die Verdunstung eben durchaus Linderung bringt. Also wenn ich den Boden nass mache, kühlt der ab. Und da muss ich eben dann durch Gießverbot hin oder her und muss da feuchte Stellen schaffen. Ich muss aber auch Bepflanzung haben, die dicht genug ist, dass sie richtig Schatten bringt, die Feuchtigkeit drunter erhalten bleibt, weil die Verdunstung unter der Pflanze geringer ist und die Luftkühlung erfolgt über Verdunstung der Pflanze nach oben. Beispiel, in unseren Glashäusern hatten wir auf Kopfhöhe bis zu 60 Grad, als es so heiß war.
60 Grad. Du hast mir gesagt, du hast da auch ein Interview gegeben, da hat es 40 Grad gehabt oder sowas.
Im Sitzen waren es 40 Grad auf Kopfhöhe. Das macht keinen Spaß. Ne? Also wir können aber schwitzen. Wir können auch trinken, so viel wir wollen. Das ist ja beim Tier nicht immer hundertprozentig gegeben.
Ja, aber die Brandy geht ins Wasser, oder?
Genau, Brandy geht ins Wasser. Die Wasserschildkröten gehen auch ins Wasser und da geballt in die schattigen Bereiche. Und bei den Landschildkröten haben wir ja diese riesigen Lavendel und was ist es noch? Salbei und Rosmarinstauden. Also wir haben Rosmarinstauden mit Metern Durchmesser. Und die wollen wir so haben, die liegen dem Boden auf. Also die sind nicht geschützt oder gestützt. Und die Schildkröten gehen, wenn es so warm ist, da drunter. Da ist die Erde feucht, weil wir ja auch beregnen für die Pflanzen. Und die Verdunstung der Pflanze schafft darunter ein kühleres Mikroklima. Wir haben es gemessen. Bei über 40 Grad Lufttemperatur haben die unter den Pflanzen 22 bis 25 Grad.
Mhm. Super. Ich habe so ein Bild vor Augen, da war ich in Australien und da haben wir über einen Ameisenigel berichtet und die graben sich in die Erde richtig ein. Ich weiß nicht, ob sie das aus Temperaturgründen machen oder um sich zu verstecken.
Ich denke, das ist beides. Aber wir haben ja auch bei den Reptilien ganz viele Arten. Wüstenbewohner zum Beispiel, die im Grunde, wenn die Sonne aufgeht, sich kurz sonnen und sich dann eingraben. Entweder sie haben Wohnhöhlen, wie vorhin beschrieben bei der Schildkröte, oder sie graben sich einfach so tief in den Sand ein, dass da eine gewisse Feuchtigkeit und Kühle da ist. Na, das kann jeder probieren, wenn irgendwo eine Baustelle ist mit dem Sandhaufen. Fast mal an einem heißen Tag so eine Hand richtig reingesteckt, da ist es kühl. Mhm. Eben weil die Wärme nur langsam eindringt, nur langsam aufgenommen wird und die Feuchtigkeit eine gewisse Kühle bringt.
Die Gartenbesitzer kennen das auch von ihren Schnecken.
Ja.
Tagsüber siehst du keine. Ja. Das war nämlich sehr nett, da habe ich einen Schneckenbeitrag geplant und dann sagt meine Katharin zu mir, das wird dein Waterloo. Da sage ich, wieso? Sagt sie, du, das ist Hochsommer, da wirst du keine sehen, wenn du da beim Drehen bist. Sag ich, um Gottes Willen, sag ich, du hast völlig recht. Und dann habe ich die ganzen Aufnahmen vorher gemacht. Also ich habe mir selber ein Terrarium zugelegt und habe die gedreht. Und dann waren wir in Freiburg. Es war nicht eine zu sehen, natürlich nicht eine.
Ich meine, Freiburg ist natürlich auch
nochmal heißer, 5 Grad.
Ja. Ja, ja. Das ist schon krass. Oder wenn du ins Saarland gehst oder am Niederrhein, da ist ja brütend heiß.
Das ist Wahnsinn. Es ist nochmal 5-7 Grad heißer. Ja, ja. Mensch Markus, vielen Dank für die Tipps, wie man Reptilien gut durch den Sommer bekommt. Bei uns geht's nächstes Mal weiter mit einem total spannenden Thema und zwar wollen wir uns über invasive Arten unterhalten.
Oh ja, das ist ein heißes Thema.
Das ist, cool. Das ist schon wieder ein heißes Thema. Hui.
Ja, das hot ist, bei uns. Das ist heiß, weil es vor Dummheit nur so strotzt.
Okay. Ich bin gespannt. Mhm. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr wieder dabei seid. Deshalb abonniert unseren Podcast Wissen schützt Tiere bei Spotify oder Apple, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao, Servus und bis dahin.
Tschüss.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.